Dankeschön. So, wir machen es uns hier gemütlich, die Ohren spitzend. Eine Besinnungssekunde, bis Worte fallen, einsickern und schon sprießen die ersten Anfragen. Hier haben wir eine und hier haben wir eine. Und es kommen sicher gleich noch weitere und hier noch eine dritte und da noch eine vierte und dann geht es wieder von vorn los. Bitte schön, Ingolf.
Sogar mit Mikro, ja. Also Ingolf von Blüdern, University of Bath. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Sehr anregend und sehr stimulierend. Eine Freude, Ihnen zuzuhören. Das ist ganz, ganz toll. Ich möchte zunächst mal vielleicht so ein bisschen was machen wie eine Lanze brechen für die Geistes- und Kulturwissenschaften und außerdem gleichzeitig vor Selbstüberschätzung warnen. Die Sozial- und Kulturwissenschaften, haben Sie gesagt und hat auch Herr Sachs gesagt, hätten bisher durch Abwesenheit geglänzt in der Klimadebatte. Das ist zwar richtig, aber historisch gesehen ist das natürlich falsch. Denn die Geistes- und Kulturwissenschaften waren in dem ganzen Umweltdiskurs zuerst da und die Naturwissenschaften sind erst dann gekommen und die Ökonomie ist erst als drittes gekommen. Und das war auch kein Zufall, sondern der Wissenschaftsapparat hat in ganz gezielter Art und Weise bestimmte Fragestellungen für die Forschung gefördert und andere nicht gefördert. Und als Geistes- und Naturwissenschaftler wissen wir natürlich, dass alle Forschung anwendungsbezogen und policyorientiert sein muss und dass man mit Forschungsprojekten, die nicht so orientiert sind, bei denen man nicht nachweisen kann, dass Wirtschaftswachstum aus ihnen folgt, wesentlich weniger oder wesentlich schwerer zu fördern sind als andere Projekte. Man muss also sagen, dass Umweltfragen ganz gezielt so gerahmt, so zugeschnitten worden sind, dass sie von bestimmten Formen der Wissenschaft bearbeitet werden können und dass andere Formen der Wissenschaften sich dann wesentlich schwerer tun. Und daraus folgt nun meine Warnung vor der Selbstüberschätzung. Ich glaube nicht, dass es für die Geistes- und Kulturwissenschaften so ohne weiteres möglich ist, wie Sie das fordern, das Blatt einfach zu wenden und sich sozusagen in die Diskussion einzumischen. Da ist eine Selbstüberschätzung oder da eine Gefahr der Selbstüberschätzung, sondern vielmehr sind die Geistes- und Naturwissenschaften, wir wissen das alle, eingebunden in einen Rahmen, in dem ihre Stimme einen sehr kleinen Raum hat und wo vielmehr der Diskurs des Wirtschaftswachstums im Klimadiskurs ganz dominant geworden ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also zu dem ersten Punkt würde ich zustimmen, was im Grunde genommen die Einführung dieser Thematiken in die öffentliche Debatte angeht. Die Frage ist nur, bis wann ist dieser Befund zutreffend? Also ich habe vorhin das, glaube ich, mal in einem Halbsatz erwähnt, dass sich die inhaltliche Orientierung der Geistes- und Kulturwissenschaften seit 1989 sehr stark verändert hat. Das hat was mit Enttäuschung, Kränkung und sozusagen dem aus der Hand geschlagenen Handwerkszeug der Analyse zu tun. Jedenfalls kann man seit diesem Zeitpunkt, das sind immerhin zwei Jahrzehnte, eine sehr starke Entfernung von konkreten Gegenstandsbereichen und politischen Kontexten beobachten hin zu Diskursen und aller Arten von Dingen, die ein bisschen, ich sag's mal polemisch, etwas esoterischen Charakter haben. Das ist sehr stark ausgeprägt. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass man sofort unter, wie soll man sagen, Trivialisierungsverdacht gerät, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, wie ich es tue. Ja? Und insofern glaube ich, dass die Charakterisierung zumindest für die Gegenwart zutreffend ist, dass es eine extreme Bringschuld von Seiten der Kultur- und Sozialwissenschaften gibt, was diese Fragestellung angeht. Unter anderem deswegen, weil die Kolleginnen und Kollegen aus den Naturwissenschaften eben hervorragende Arbeiten gemacht haben, hervorragende Arbeit geleistet haben und hier wirklich was erforderlich ist. Das andere teile ich überhaupt nicht. Ich sehe, natürlich gibt es forschungspolitische Grundorientierung und Rahmenbedingungen. Das schließt aber überhaupt nicht aus. Es gibt ja jede Menge forschungsfördernder Institutionen in der Bundesrepublik, die nicht nach politischen Großkriterien entscheiden, sondern über kodifizierte Gutachterverfahren und sonst was ihre Anträge beurteilen. Ich habe damit jeweils keine größeren Schwierigkeiten gehabt, Anträge bewilligt zu bekommen als andere Kolleginnen oder Kollegen. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, was Sie als Selbstüberschätzung bezeichnen, halte ich für eine chronische Selbstunterschätzung. Also diese Rede davon, man würde ja nicht gehört oder es würde ja keinen interessieren oder Geistes- und Kulturwissenschaften sind irgendwie nicht relevant, weil sie keinen Mehrwert und kein Wachstum produzieren, das halte ich für überhaupt nicht richtig. Ich halte das für das Verlassen eines Feldes mit einer nachgeschobenen Begründung. Wenn Sie das beobachten, wie politische Kommentierungen von qualifizierter Seite aus den Feuilletons der letzten 20 Jahre verschwunden sind, das ist ein vollkommen erschütternder Befund. Sie können es an dem vergangenen Jahr sehen. Ich habe keinerlei Sprachkritik gelesen an der Krisenrhetorik. Diese ganze Grütze mit dem verbrannten Geld oder den toxischen Krediten, also wirklich Dünnschiss allererster Güteklasse, die man mal von sprachkompetenter Seite her mal hätte einfach kritisiert sehen wollen. Genauso wie ich vorhin, was ich schon angedeutet habe, sozusagen, dass nicht von Kriminalität gesprochen worden ist in diesen Zusammenhängen und dass die ganze Vernebelungsrhetorik und Benutzeroberfläche der Krise, wie sie sozusagen von Politik und Wirtschaft angeboten worden ist, in keiner Weise eine kulturwissenschaftlich aufgeklärte Kommentierung gefunden hat. Das ist der Befund. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und das ist ein großes Problem. Und das mit dem Klimawandel und der fehlenden Kommunikation ist ein anderes. Und das liegt nicht daran, dass sie es nicht sagen durften, sondern dass sie irgendwie entweder sich nicht bemüßigt fühlen, dazu was zu sagen, oder dass sie das Problem überhaupt nicht auf dem Schirm haben, um das es dabei geht. Das ist ja einfach so. Ich begegne ja heute noch im Jahr 2009, am Ende des Jahres 2009, Inhabern von politikwissenschaftlichen Lehrstühlen, die behaupten, es gäbe keinen Klimawandel. Es sei ja alles noch nicht belegt. Es gibt ja auch gegenteilige Daten dazu. Es sei ja alles grenzenlos überschätzt. Und übrigens eine andere Figur, die man sich dann auch in dieser Esotisierung unserer Wissenschaften angewöhnt hat, ist, dass man Dinge nicht so einfach darstellen kann. Es sei ja alles viel komplizierter. Ja? Und die Rhetorik des Klimawandels sei das eigentliche Problem, nicht der Klimawandel und bla 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 bla. Also sozusagen die ganze Ziselierung, Ornamentik von unglaublich sophistischen Argumentationen, sodass man ja auch ein Niveau von Intellektualität erreichen kann, die von Dummheit überhaupt nicht mehr unterscheidbar ist. Das bleibt dann dasselbe. Ja? Also das glaube ich, da muss man meine Disziplinen schon ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen und weniger in Schutz.
Sehr gut, also wir haben 6 Leute, da brauchen wir ein schnelleres Ping-Pong jetzt. Okay. Hier, da war jemand, dann hatten wir 2 hier, dann hier vorne und dann hier links, so geht's jetzt weiter. Und ja, dann noch ein bisschen, ich würde mal so sagen, es dient, glaube ich, damit wir diese Warteschlangenphänomen ein bisschen rausgehen. Wenn einer findet, er muss jetzt ganz dringend genau zu dem Thema was sagen, dann kann er die 2 Hände in die Luft werfen, aber dann darf er nur ganz kurz sprechen. Nicht? Aber jetzt sind erstmal Sie dran. Bitte schön.
Ja, danke. Gunnar Demuth. Ich habe mal Tiermedizin studiert und inzwischen weiß ich, warum dieser Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln mir so einen Unbehagen bereitet hat. Wie ich Wissen mir angeeignet habe und nicht zum Handeln kam und mich manchmal fragte, warum das so war. Also besten Dank für diese Hinweise. Ich möchte das Stichwort Repolitisierung mal aufgreifen. Das verlangt ja nach einer Kultur des Sich-Einmischens und Fragen stellens und verlangt eine gewisse Wachheit. Was können wir tun, damit wir wach werden oder wacher werden? Wobei man nur wacher werden kann, wenn man vorher wach ist. Danke.
Direkt? Du kannst du machen, wie du willst. Musst nicht. Ja, darfst. Okay, dann haben wir... Ja, wollen Sie gleich von vorne, Sie hatten die beiden Arme. Das muss aber kurz sein.
Genau, ich möchte noch eine Anmerkung machen zum Thema Selbstüberschätzung. Ich finde, Thema der Selbstwirksamkeit ist eine Frage der Fantasie. Ich möchte ein praktisches Beispiel beschreiben, was Sie vielleicht überraschen wird. Es gibt seit 10 Jahren den Karneval der Kulturen in Berlin. Der ist mittlerweile sehr berühmt geworden. Ich halte das als Beispiel für die unmittelbare Verbindung von Bewusstsein der Zusammenhänge mit unserer sozialen Kultur. Der Karneval der Kulturen bringt Kulturen zusammen. Das ist die Grundlage, auf der wir überhaupt Klimaschutz betreiben können. Und das ist ein Beispiel von praktischer Verhaltensänderung in dieser Welt von Krieg zwischen den Kulturen.
Ausgezeichnet. Sie waren ja nur, jetzt haben wir hier 2 Es dürfen erstmal wieder zwei, damit wir eine neue Tonlage anschlagen. Ich habe zwei waren hier in der Mitte. Ich kann nicht mehr genau auseinanderhalten, wer von den beiden das waren.
Mein Name ist Anja Stehlich, ich bin Landschaftsarchitektin. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar ist, glaube ich, bei uns in der Disziplin diese Fragestellungen, die Sie aufgeworfen haben, so ein bisschen an den Begriffen, also werden an den Begriffen Raum und Landschaft diskutiert, und da gibt es auch einen ganz starke kulturwissenschaftlichen Impuls gerade. Und wenn ich den richtig verstanden habe, dann spielt da mal die Kategorie des Nichtwissens oder der Ahnung eine ganz große Rolle, einfach um im Grunde genommen Handlungen in der Zeit tatsächlich möglich zu machen. Meine Frage an Sie ist, sitze ich da in einem psychologischen Dilemma auf? Ist das ähnlich wie, weiß ich nicht, Verdrängung, Verblendung, oder ist das tatsächlich ein Moment, mit dem man arbeiten kann, um sowas wie, ja, nicht Instrumente zu erneuern, aber zumindest auch in dieser Disziplin zu einer anderen Kultur des Umgangs mit Landschaft zu kommen, die sicherlich mit dieser Klimakultur in Verbindung zu bringen ist?
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich finde Nichtwissen erstmal, ich versuche mal daran anzusetzen, ja. Ein bisschen umständlich formuliert. Wenn man den Umgang früherer Gesellschaften oder Kulturen mit ihren Umwelten betrachtet, dann betrachtet man in der Regel immer das Wissen, was sie gehabt haben, beziehungsweise das Wissen, was sie gehabt haben, was dann daran deutlich wird, welche Artefakte, Techniken oder sonst was man identifizieren kann. Bei Jared Diamond gibt es mit seinen Beispielen der gescheiterten Gesellschaften die, wie ich finde, total spannende Überlegung, dass nicht interessant ist, was sie gewusst haben, sondern was sie nicht gewusst haben. Und Kulturen und Gesellschaften produzieren ja immer auch ein bestimmtes Maß an Nichtwissen. Ja, in einem changierenden Verhältnis zwischen dem, was man wissen könnte, und dem, was man auf der Grundlage der kulturellen Formate gar nicht wissen kann. Diese Frage finde ich total produktiv. Also auch wenn man sie wendet und sich überlegt, was wissen wir eigentlich gegenwärtig nicht? Ja, man würde sich ja auch schon wieder in Hybris befinden, wenn man sagen würde, wir wissen jetzt eigentlich alles total gut darüber, wie der Laden dann laufen sollte und so weiter. Ja, dann endet man ja auch wiederum bei irgendwelchen Fantasien. Also insofern finde ich die Kategorie des Nichtwissens eine ungeheuer wichtige. Also das ist ja so eine also Nichtwissen ist ja eine Praktik, oder die Anwendung des Nichtwissens ist eine kulturelle Praktik, die total unterschätzt wird, aber natürlich wahnsinnig wichtig ist für das, was überhaupt passiert. Ja? Also, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat, was Sie fragen wollten.
Das macht nichts, solange es interessant ist. Bitte schön. Ja.
Ja, ich freue mich einmal sehr über Ihre, was ich als Rebellion gegen die Expertokratie und den Naturwissenschaftswahn empfinde. Ich freue mich sehr über den Vorredner, der aber auch darauf hingewiesen hat, dass auch Geistes- und Kulturwissenschaften sich selbst überschätzen können, und möchte doch an zwei Stellen, sagen wir mal, zurückkontern. Sie meinten so, wenn Ihnen... an die Öko-Kekse. Wenn Ihnen vor 20 Jahren, wenn Ihnen welche Grüne gesagt haben, vor 20 Jahren hätten es schon gesagt. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, ich habe es schon vor 30 Jahren, was Sie gesagt haben. Aber was ich eben vor 30 Jahren gesagt habe, war genau das, dass man mit einem naturwissenschaftlichen und Experten- und Faktenansatz, das habe ich immerhin gesagt, dass ich Geisteswissenschaftlerin bin nebenher, nicht weiterkommen wird. Und ich finde, das, was Sie an Kritik auffahren, was ich spannend finde, lustig finde, ist auch eine Kritik an der Böll-Stiftung und ist auch eine Kritik am Wuppertal-Institut, würde ich mal sagen. Und auch eine Kritik an dem, worunter ich in den letzten 30 Jahren, seit 76, nämlich ein Klimawandel war, den ich immer Klimazerstörung nenne, dass sich sowas wie eine Wissenschaftsdominanz in die politischen Debatten eingeschlichen hat. Teilweise mit guter Absicht erstens, zweitens auch mit gewissen guten Effekten, da man heutzutage weder ohne Medien noch ohne gewisse Wissenschaftsexpertise Politik machen kann, sonst gilt man als unseriös. Dann aber finde ich, ist das auch ökologisch gekippt mit den Wissenschaftsapparaten und der Expertise. Ich finde, dass ein Teil der Grünen und der Böll-Stiftung des Wuhrtal-Instituts kaum noch die Sprache von den Leuten spricht, die den Klimawandel erleben, aber ohne Expertise es erleiden oder sich dagegen zu wehren versuchen. Und wenn ich jetzt mal als Theologin, was ja vollkommen outdated ist, reden darf, ich habe mit einer Mischung von, wie soll ich das denn nennen, Zivilisationsversagen beobachten oder Wissenschaftsversagen beobachten, mir angeguckt, wie sich Soziologie und Kulturwissenschaft natürlich auch gegen Theologie aggressiv oder einfach platznehmend etabliert haben. Und es tut mir leid, das Problem zwischen Wissen und Handeln ist in der Theologie, und wenn man jetzt nicht nur die christliche nimmt, seit mindestens 4000 Jahren, da ist ein Problembewusstsein da, was auch Ausdrucksformen hat. Und das Problembewusstsein, was in Teilen der spirituellen Tradition, in den Teilen von Volkstraditionen auch, sagen wir mal jetzt Großmütter, ja, Großmütter- und Bauerntradition da war oder in der Reformhausszene oder sonst wo, ist durch linke Wissenschaft auch erst kaputt gemacht worden, um jetzt dann wieder sozusagen den einfachen Leuten als Wissenschaft wiedergebracht zu werden. Das Beispiel, es wurde jahrelang, wie Sie richtig sagten, diese Ökonomie des totalen Eigeninteresses, der Mensch ist vollkommen auf Eigeninteresse programmiert, der Mensch ist individuell und so weiter an verbreitet als Ideologie, als Menschenbild. Jetzt kommt irgendeine Hirnforschung daher, hat irgendwelche Affen untersucht und festgestellt, ja, dass es anscheinend doch Kooperationsfähigkeit und Sozialfähigkeit und wie heißt es da hier, Empathiefähigkeit des Menschen gibt. Ja, davon wussten die spirituellen Traditionen, die Großmütter und ein Teil der Kleinbauerntraditionen aller Kulturen seit 5000 Jahren war es. Erst macht es die Wissenschaft kaputt und dann kommt sie wieder an und sagt, jetzt müssen wir euch das beibringen. Also wie lösen Sie dieses Problem auch einer gewissen Wissenschaftsdominanz und dass die Expertokratie sozusagen, sagen wir mal, sowas wie gesunden Menschenverstand in sozialen Bewegungen auch nicht immer befördert hat?
Naja, ich löse das ja nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen soll, weil natürlich bestimmtes Expertenwissen zu den grundlegenden Funktionsbedingungen solcher Gesellschaften einfach dazugehören. Ich würde aber eigentlich sagen, mit dem, worauf ich im Vortrag hingewiesen habe, weil der Gebrauchskontext dieser Wissensbestände einfach von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und der Gebrauchskontext bestimmt sich nicht innerwissenschaftlich, das ist ja der springende Punkt, sondern der bestimmt sich gesellschaftlich oder wie auch immer. Und dass Sie auf der anderen Seite diese Konjunkturen haben, diese Hochfeier des Individualismus und sowas gibt, die dann später mal konterkariert werden von neurowissenschaftlichen Befunden oder sowas, ich glaube, das hat man immer. Das ist ein grundlegendes Problem von Wissensproduktion in modernen Gesellschaften, da kommt man nicht drum rum. Das balanciert sich ja irgendwann dann auch aus. Übrigens so wie in dem zitierten Fall, dass die neurowissenschaftlichen Befunde und Ergebnisse ja schlauer sind als die meisten Neurowissenschaftler, die ja die daraus folgenden Implikationen gar nicht ziehen. Und da wäre man wiederum bei den Gebrauchszusammenhängen. Aber die stellen sich gesellschaftlich und politisch her.
Claudia. Mach mal gleich, ja? Aber schnell.
Achso, okay. Ich wollte nur ganz kurz dazu einwerfen, Daniel Dams, mein Name, dass zum Beispiel bei Umberto Maturana, die durchdringt, also Biologie der Realität, die Polarisierung sozusagen zwischen den Naturwissenschaften, den klassischen und den Geisteswissenschaften zunehmend durchdrungen wird. Und wie ich das bei Ihnen verstehe, ist es auch so, dass wenn Sie sozusagen von der Gebrauchsfähigkeit reden, dass es dann im Grunde genommen bei den Deutungswirklichkeiten, die in Naturwissenschaften verwendet werden und die jetzt in der Ökologie, ich nenne, würde das ein Update der Quantenphysik sozusagen, man kommt also in eine Beziehungswirklichkeit hinein, das Mechanistische löst sich in der Lebenswelt auf. Jetzt im Prinzip, die ist an den Geistes-, Politik-, Wissenschaften und Sozialwissenschaften, ist aber auch an ökonomischen Wissenschaften, die im Prinzip ein Subsystem sind, jetzt die Anschlussfähigkeit zu diesen systemischen, analytischen Wissenschaften, die aus den Naturwissenschaften herauskommen, sozusagen zu erreichen und eigentlich hier auch eine Verbindung wiederherzustellen. Also dass diese alte Polarisierung sich eigentlich jetzt auflösen müsste. Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen passt dazu.
Claudia, da hinten, na hier, gleich rechts. Genau.
Claudia von Braunmühl. Es wird mir helfen, wenn Sie an zwei Stellen noch Brücken schlagen würden. Mir ist da was abgebrochen am Anfang von Ihren Gewaltüberlegungen zum Klima. Okay. Und das Zweite, wenn ich es mir richtig notiert habe, sagen Sie, man braucht Nutzenerwägungen oder Nutzenzusammenhänge, für, damit Wissensbestände zu Gebrauch zu Gebrauchswerten werden oder in Gebrauchszusammenhänge eingebracht werden im Alltagsleben. Gibt es aber nicht auch den symbolischen Gebrauch, der sich dann gar nicht unbedingt im politischen Handeln im öffentlichen Bereich niederschlagen muss? Und soll nicht ein Großteil der medialen Produktion, was wir als Wissen, Daten, Informationen betrachten, ist nicht auch ein Gebrauchszusammenhang das schlichte Nichthandeln?
Also ich werde sozusagen nachholen, was ich zu Gewalt und Klima nicht gesagt habe, und Sie sagen dann nochmal, was sich hinter dem zweiten Teil verborgen hat, was Sie gesagt haben. Das habe ich nämlich nicht verstanden, den zweiten Teil. Das mit dem Zusammenhang zwischen Gewaltprozessen und Klimaerwärmung, das habe ich insofern übersprungen, weil ich nur allgemein darauf hingewiesen habe, dass Menschen auf der Grundlage auch gefühlter Bedrohung, gefühlter Veränderung von Überlebensbedingungen zu Gewalt greifen können. Ein Beispiel dafür wäre, wie Gesellschaften mit einem hohen Sicherheitsstandard und hohem Sicherheitsbedürfnis beispielsweise auf Migration reagieren oder sich darauf einstellen, dass es weltweit mehr Migration geben wird, weil durch die Klimaerwärmung bestimmte Lebensbedingungen in bestimmten Regionen der Welt so schlecht werden, dass die Leute vermehrt wandern. Ja, dieses Phänomen haben Sie in den Schengen-Ländern, zu denen wir gehören, dass es seit Jahren eine massive Aufstockung von Grenzsicherungsmaßnahmen gibt in einem ganz eklatanten und in gewisser Weise politisch abgeschatteten Bereich. Das ist so ein Beispiel. Sie haben andererseits Effekte oder Zusammenhänge zwischen Gewalt und klimaerwärmungsbedingten Umweltveränderungen, wenn Sie sich subsaharische Länder angucken oder wenn Sie sich den Fall Darfur angucken, wo Bodenverlust in einem hohen Maße stattfindet, ja, und dann Konkurrenzen um den verbleibenden Boden entstehen, die zu Gewalt führen, und diese Gewalt wird dann wiederum von interessierten Gruppen ausgebeutet, erweitert und so weiter. Solche Gewaltprozesse erscheinen uns in der öffentlichen Diskussion und nicht mal in der wissenschaftlichen unter Zusammenhängen des Klimawandels, sondern häufig unter entweder ethnischen oder ideologischen Vorzeichen. Und da kann man eine andere Perspektive draus entwickeln. Und die trivialste oder vielleicht offensichtlichste Gewaltquelle im Zusammenhang von Klimaerwärmung ist die Zugänglichkeit von Rohstoffen, die früher nicht zugänglich waren, weil sie unter dem Eisschild gelegen haben und sonst was, ja, und wo unklar ist, wer jetzt eigentlich die Rechte auf Ausbeutung dieser Ressourcen hat und dadurch ein Gewaltpotenzial entsteht. So gibt es eine ganze Reihe von Dingen in einem unterschiedlichen Spektrum von direkter Überlebensbedrohung bis hin zu Ressourceninteressen und so weiter. Das vielleicht mal zu den Zusammenhängen zwischen, ich nenne es immer Gewaltquellen und Klimawandel, nicht unbedingt Gewalt und Klimawandel.
Willst du nochmal, Claudia? Das verdeutlicht.
Ja, dann fehlt mir immer noch der Zusammenhang zwischen dem, was Sie betont haben, das soziale Beziehungsgeflecht, in dem Gewalt eine Rolle spielt, versus strukturelle Gewalt. Aber das Zweite, wo Sie mich gebeten haben zu erklären, der Zusammenhang von Wissen und Handeln, wir sagen es dann umgekehrt, vom Handeln zum Wissen. Gleichwohl gibt es aber doch eine Menge Wissensbestände, die nicht in unmittelbarem Handeln sich niederschlagen, sondern in Selbstbildern bis hin zu einer Immobilisierung des Handelns. Und da fehlte mir diese Brücke zwischen Wissen und Handeln oder zwischen Handeln und Wissen.
Ja, okay, dann habe ich es verstanden. Das ist natürlich ein weites Feld. Also ich könnte jetzt quasi nochmal einen Vortrag darüber halten, wie man durch Akkumulation und einer bestimmten Kommunikationsform von Wissen dafür sorgt, dass man nichts tut. Also ein paar Punkte habe ich genannt, zum Beispiel das Komplexitätsargument oder das ich würde ja gerne, aber die anderen Argument. Da führt man ja wiederum Wissen dafür ein, um zu begründen, weshalb man nichts tun kann oder müsste an dieser Stelle. Oder eine andere Ebene, und das ist in der Tat eine bedrückende, und vielleicht sollte man darüber heute Abend auch noch mal weiter diskutieren, ist die Fragestellung, inwieweit kommen denn eigentlich oder inwieweit sind eigentlich die Informationen, das Wissen über Klimawandel, über Artensterben, über Bodenverluste, über Überfischung der Meere und so weiter, einfach Bestandteil von Normalkommunikation? Wie werden die Bestandteil von Normalkommunikation und verlieren jede Form von irgendwie Handlungsrelevanz? Das ist ja das Interessante. Das habe ich nur angedeutet mit dem 5 vor 12, mit der 5 vor 12 Rhetorik. Aber es ist ja eklatant zu sehen, wie bestimmte Informationen in Normalitätsformate überführt werden. Es sieht jetzt ein bisschen blöde aus, wenn ich einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche ziehe, aber ich muss das mal machen, um das zu demonstrieren. Du kennst das Beispiel schon. Aber das ist wirklich, was ich mit Normalkommunikation meine, das ist ein Ausschnitt von vor zwei Wochen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist die Seite Deutschland und die Welt, die sowieso immer gut ist. Und da sehen Sie, selbst aus der Ferne, dass es hier drei Artikel gibt, die Zeichen- und aufmachungsgleich sind. Die haben sozusagen das absolut identische Format, wobei das Format einer Kommunikation natürlich von ganz entscheidender Bedeutung ist, nicht nur der Inhalt. Der eine Artikel, der links, hat die Überschrift Arktis in 10 Jahren fast eisfrei und berichtet über neueste Ergebnisse des Wegener-Instituts, die wirklich vollkommen alarmierend und katastrophal sind, dass der Prozess eben weitaus schneller voranschreitet und sowas. Wenn man es paraphrasieren würde, wäre die Botschaft, es ist eine absolute Katastrophe, eine sehr weitreichende Umweltveränderung, möglicherweise irreversiblen Charakters. Hochdramatisch, gehört eigentlich auf die Titelseite. Der Text daneben hat die Überschrift Becker Doppelpunkt kein Sex in der Besenkammer. Und dort wird dem geneigten Lesepublikum im selben Format mitgeteilt, dass Boris Becker diesen Seitensprung, der zu der Erzeugung dieses Kindes geführt hat, eben nicht in der Besenkammer, sondern vorm Klo vollzogen hat. Und das ist natürlich von der Eindringtiefe und Tragweite sozusagen für unsere Wirklichkeit wahrscheinlich doch eine andere Dimension, wird aber, und das ist der entscheidende Punkt, sozusagen im absolut selben Format, in derselben Nachrichtenqualität, in derselben Informationsqualität kommuniziert. Das ist ein riesiges Problem. Bitte? Der dritte Artikel kann ich auch noch sagen. Erste Aussage im Eislingen-Prozess, also das ist diese Familienmordgeschichte. Sie merken, Sie haben das an vielen Stellen, Sie haben das, wenn man das zynisch sagen will, Sie haben das, was Bagdad und den Irak lange Zeit anging, da hatten Sie die neuesten Beschlüsse im Bundestag und irgendwas aus dem Bundesrat und dann nochmal irgendwas, was die Kanzlerin gesagt hat, und das ist sozusagen ein ganz normal Programm der Tagesschau, und irgendwann kam der tägliche Anschlag in Bagdad und dann kam der Sport und dann kam das Wetter. Wir haben in unseren kommunikativen Haushalten einer solchen Mediengesellschaft Normalkommunikationsformen, die dafür geeignet sind, dass man sich keinerlei Gedanken mehr darüber macht. Wenn man sich einmal anfängt, sich dafür zu sensibilisieren, kommt einem ständig irgendwie die Krise. Ja, weil diese Sachen Arktis bald eisfrei. Sie finden das auch, ich habe das neulich bei diesem, weil ich viel Bahn fahre, da gibt es ja immer dieses Mobil, dieses Bahnmagazin, was da rumliegt. Da gibt es drei Überschriften auf der Titelseite. Eins ist irgendwas über eine Schauspielerin, eins ist irgendwas über einen neuen Zug oder neue Bahnhöfe, und die dritte Überschrift ist: Sterben die Arten aus? Was man nicht liest dabei, insoweit ist man auf Normalkommunikation runtergesunken, ist, was die Antwort ja bedeuten würde. Also solche Themen werden verhandelt wie: Ist es besser, im Oktober oder November Winterreifen aufzuziehen? Ja, sterben die Arten aus? Ja oder nein? bleibt die Erde bestehen? Ja, so. Und das ist ein ganz großes Problem der Art und Weise, wie eben kommuniziert wird, wie diese Datenbestände auch weitergegeben werden. Und die führen meines Erachtens nach tatsächlich auf ein systematisches Absinken solcher Kommunikation in Nichtrelevanz. Sowas wird dann als nicht, wie hieß das bei dieser geilen Hypo-Real Estate, systemrelevant. Ja? Die Arktis eisfrei ist nicht systemrelevant. Aber das sind keine Dinge, die sozusagen durch die kognitiven Reflexionsschleifen durchlaufen, sondern die sind ganz tief angesiedelt dadurch, dass sie Bestandteil solcher Normalkommunikationen werden. Und das wirft ein Problem auf, nochmal auf das zurückzukommen, Kritik an Böll, den Grünen, Wuppertal und so weiter. Selbstverständlich ist es ein ganz großes Problem, dass man die Wirksamkeit von Kommunikationen auf der Inhaltsebene ansetzt und immer versucht, auf der Inhaltsebene gegenzusteuern, durch die bessere Information und sonst was. So funktioniert es aber nicht. Und das, glaube ich, zeigen solche Beispiele.
Jetzt haben wir hier Albert, dann hier eine Dame in der Mitte und dann hier links in der Mitte. Bitte schön, Albert.
Ja, Albert Statz. Ich bin sehr fasziniert von diesem Bild des Anfangens. Weil ich glaube, dass das bei einem Weg vom Handeln zum Wissen eine Kategorie ist, wenn man die versucht, etwas stärker, also etwas präziser zu fassen, glaube ich, sehr viel eher auch was aussagen kann über Handlungsmöglichkeiten und über Lernprozesse. Und vielleicht zwei kurze Überlegungen, wie man da weiterkommen könnte. Also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie es so schön heißt. Und die Friedensbewegung hat mit dem Element der Einseitigkeit gleichzeitig auch auf die soziale Dimension dessen hingewiesen. Also wenn man einseitig bei sich selber anfing, dann war das unabhängig davon, ob man jetzt die Schuld bei der NATO, bei Russland oder bei sonst wem gesehen hat. Das heißt, dieses Anfangen hat eben eine soziale Dimension. Und vielleicht gibt es da irgendwelche Ideen oder Anregungen von Ihrer Seite jetzt noch, wie man damit umgeht oder spielt das in Ihren Überlegungen eine Rolle. Ich glaube, dass das für die Entwicklung der Friedensbewegung ganz wichtig war, genau so vorzugehen und eben nicht über die sehr kontrovers ja auch definierte inhaltliche Seite. Und der zweite Punkt ist der, dass bei dem Anfangen, dass das eine soziale Dimension hat in der Art und Weise, wie auf das Anfangen reagiert wird. Auch da ist die Friedensbewegung insofern wieder ein schönes Beispiel, als so ein Konzept von einseitiger Abrüstung ja damit gerechnet hat, den Erwartungshorizont sozusagen des potenziellen Gegners so zu durchbrechen, dass er in Rechtfertigungsprobleme kommt, also nicht einfach weitermachen kann, bis hin zu politischen Strategien, wie man daraus eine Dynamik bastelt. Und auch das finde ich eine sehr wichtige Überlegung, weil ich glaube, dass dieses Anfangen eben auch es ermöglicht, sich über den Adressaten, also oder den Gegner, jeweils da eine andere Haltung zu gewinnen oder ein anderes Verhalten dem ihm gegenüber zu gewinnen. Also das wären vielleicht so zwei Anregungen. Es bleibt aber bei der Frage, die jetzt ebenso banal wie wahrscheinlich schwierig aufzulösen ist: Wo fange ich eigentlich an? Das heißt, wer fängt an? Gibt es irgendwelche systematischen Zugänge dazu, jetzt nicht einfach zu unterstellen, man fängt an, wie Sie das ja bei den Beispielen gemacht haben, weil es reale Beispiele sind, sondern auch als politischer Mensch sich zu überlegen, wo fängt man denn am besten und am günstigsten an?
Also da ist die Antwort total einfach, da wo man gerade ist. Ja, aber das meine ich, also Teil der ganzen Kommunikationsproblematik, die jetzt ja hier schon ein bisschen erwogen und diskutiert worden ist, ist, dass sie auch immer den Bestandteil hat, dass man erstmal auf etwas warten müsste, bevor man was tut. Ja? Also bevor man anfängt, muss erst X oder Y passieren. Und das ist natürlich in Gesellschaften, in denen die einzelnen Mitglieder so große Handlungsspielräume haben, wie das in unserer Gesellschaft der Fall ist, vollkommen verkehrt. Man kann ja blitzartig damit anfangen, irgendetwas
anders zu machen von dem, was man bis vor 5 Minuten noch so gemacht hat. Also das sind ja, das können die Themen sein, die man anspricht. Das kann eine Verweigerung gegenüber dem Akzeptieren von blödsinnigen Formen der Darstellung von Wirklichkeit sein. Das kann die Form des strategischen Konsums sein. Das kann eine Form von Streitkultur oder sonst was sein. Aber was ich damit sagen will, man muss auf gar nichts warten. Das ist ja der springende Punkt. Man muss überhaupt, aber wir haben viele Möglichkeiten, das wäre wiederum die Frage, welche Form von Kommunikation kann man für Nichthandeln einsetzen? Das ist die Form des Wartens. Wir müssen erstmal warten bis Kopenhagen. Wenn Kopenhagen nichts wird, müssen wir warten bis 2x nach Kopenhagen. Bevor wir die X oder Y tun, müssen wir warten, bis die Australier und die Chinesen soweit sind. Bevor ich persönlich mir meinen Kühlschrank wegschmeiße und mir einen anderen kaufe, möchte ich erst mal sehen, dass irgendjemand das gesetzlich macht. Oder also es gibt diese ganze Geschichte, die hat aber überhaupt keinen Sinn. Weil eine Gesellschaft dieses Typs, von die wir zu bewohnen das Privileg haben, sieht ja ungeheuer große individuelle Handlungsspielräume tatsächlich vor. Natürlich nicht für jedes Mitglied der Gesellschaft im gleichen Maße. Ich habe viel mehr als viele andere in dieser Gesellschaft. Aber jeder hat Handlungsspielräume und insofern braucht man überhaupt auf gar nichts zu warten, um sofort zu beginnen, Dinge anders zu machen.
Man hat ja eine große Möglichkeit von Variationen, von Varianten, von Ansatzpunkten. Irgendwann wähle ich ja da auch aus. Und dann ist die Frage, wie nach den Kriterien dieser Auswahl und nach einer strategischen Diskussion, womit man anfängt.
Ja, aber da bin ich ja total entspannt. Weil es erstens so ist, dass das, was man sich vorher Stunden, Tage, Wochen oder Monate lang erwogen und ausgesucht hat, am Ende vollkommen in die Hose geht. Auch dafür gibt es gute Beispiele aus der neueren neurowissenschaftlichen Forschung, die nun mit Recht darauf hingewiesen haben, dass Entscheidungen neben Rationalität immer einen emotionalen Marker erfordern. Und dass in aller Regel die, was dann alltagsmäßig Bauchentscheidung heißt, diejenige wirklich ist, die zielführend ist, während alle anderen Reflexionsschleifen, die man dazwischen schiebt, entweder verschwendete Zeit sind oder wirklich ins genaue Gegenteil führen. Also man muss gar nicht so furchtbar viel nachdenken. Also das heißt ja auch Vordenken hier, die Veranstaltung.
Bitte schön.
Ja. Mein Name ist Henrike Wegner, ich bin von den Klimapiraten und ich habe eine nicht sehr wissenschaftliche Frage, aber ich bin erstens Juristin und zweitens Klimapiratin, deswegen darf ich das, glaube ich. Unser Ansatz bei dieser Kampagne war es bisher, medienwirksame Aktionen zu machen, die dann den also öffentlichen Druck aufbauen auf die deutsche Delegation in Kopenhagen. Ich habe auch ein paar Zeitungsartikel davon dabei, dass es geklappt hat. Ich habe mir allerdings dabei jeweils nicht angeguckt, was dann direkt neben den Artikeln jeweils steht, wie Sie das gerade gezeigt haben. Sie haben vorhin gesagt, der größte Motor von sozialen Veränderungen ist die soziale Veränderung selber. Sodass wir uns dann gefragt haben, ist dieser Ansatz, medienwirksame Aktionen zu machen, überhaupt der richtige? Und was sollten wir nicht vielleicht besser anders machen? Oder sollten wir eine andere Strategie haben, wenn das Wissen gar nicht zum Handeln führt? Und wenn dann in dem Zeitungsartikel daneben was von Boris Becker und seiner Besenkammer steht? Vielleicht haben Sie da einen konkreten Aktionstipp.
Nee, den habe ich nicht. Aber ich würde ohne jetzt im Einzelnen zu wissen, welche Art von Aktionen Ihnen da vorschweben, aber ich würde sozusagen aktionsbasierte Formen des Unterdrucksetzens oder der Aufmerksamkeitserzeugens oder sonst was für viel wirksamer halten, als irgendwelche wunderbaren Aufsätze oder Besinnungsreden oder sonst was zu verfassen. Also insofern ergibt sich das, glaube ich, schon aus dem, was ich über Wissen und Handeln gesagt habe. Es kommt dann aber immer auch darauf an, wie geschmeidig man das Aktionsniveau hält. Es gibt ja immer das Problem, dass auch die dann zu etwas werden, was man von dieser Gruppe oder
oder diesen Personenkreis erwartet und aha, und dann ist man wieder bei der 5-vor-12-Problematik. Ja. Aber finde ich erstmal ganz erfolgversprechend. Also ich meine, es ist ja, wenn wir jetzt hier über die etablierten Formen sprechen, auch Greenpeace war ja in diesem Sinne kein erfolgloses Projekt. Durch diese spezifische Form der Kommunikation hat es ja wahrscheinlich für diese Fragestellung erheblich mehr erreicht als wohl abgeworbene Broschüren und dieser ganze, überhaupt sollte man sich dieses ganze Broschürenunwesen und sowas mal vollkommen von der Backe putzen. Das bringt gar nichts.
Ich habe jetzt hier noch zwei Herren, leider war einer hier in der Mitte, direkt so, genau. Wollten Sie auch noch, habe ich Sie übersehen?
Das Mikro ist hier.
Also Sie warten noch ein bisschen, dann haben wir den als Nächsten und Sie als Dritten. Und dann wartet draußen Brezen und Wein, um Sie weiter ins Gespräch zu locken. Bitte schön. Machen Sie nur, ja?
Dankeschön. Eine ganz kleine Frage zur kulturellen Kommunikation und Ihre Meinung dazu. Wenn man in ein fremdes Land fährt, dann passt man sich ja normalerweise den Sitten dort an und tut so, wie die Leute vor Ort tun. Und wenn man von dem Land und von den Menschen was will, dann macht man das extra so. Jetzt war in Japan ist es üblich, dass man sich verneigt, wenn man sich begrüßt, außer vor einem oder einer nicht, nämlich der Tenno. Jetzt war ja Obama in Japan und hat sich sehr stark verneigt, sodass sein Kopf unter dem Kopf vom Tenor ist. Da musste er sich sehr tief bücken und wurde dafür gestern zerrissen in der amerikanischen Presse, also aufs Heftigste. War das nun ein, also für mich, nein, ich sage jetzt mal nicht, was ich dazu meine, aber war das eine Form von kultureller Kommunikation und Vermeidung von Konflikten, wenn man was miteinander zu tun haben will. Also die Welle, die in Amerika da hochkochte, war sehr kriegerisch.
Wer ist denn nochmal der Tenno?
Der Kaiser.
Kaiser. Der Herr gleich neben Ihnen.
Rechts neben Ihnen. Mein Name ist Dietrich Brünig. Mich hat das Klimakulturwort angezogen und ich komme noch mal zurück auf den Beitrag von dem Herrn, der über die Karneval der Kultur spricht. Ich selbst habe 15 Jahre lang im Rahmen der Entwicklungshilfe und Auslöschenden Dienst in verschiedenen Kulturen gearbeitet. Und da kommt auf einmal die Frage ganz von alleine, wenn man nämlich Leute kennenlernt von anderen Kulturen, die mindestens genauso intelligent ist wie man selbst, warum sollen wir die entwickeln? Und dann kommt man auf die Frage, was waren die denn? Wenn man nämlich die Kulturen sich im Einzelnen anguckt, bis zum 15. Jahrhundert waren die Chinesen, die Inder und auch die Araber uns weit überlegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die arabische Ziffer eigentlich aus Indien kommt. Nur noch als ein Beispiel. Die Frage ist, wann startete bei uns auf einmal die Industrialisierung und damit die Gefahr für unsere Kultur? Und das ist könnte man ziemlich genau mit Descartes und der Philosophie der Aufklärung im Verhältnis zur Dominanz des katholischen Glaubens und der Päpste ansetzen. Da wurde aggressiv für die Germanen aufgrund der klimatischen Situation und im Kampf um die Grundlagen waren, wurde die Aggressivität auch auf die Begriffe angewandt. Und damit entstand das, was wir die moderne Philosophie waren. Luthers Buch über die Freiheit eines Christen ist da ein Teil, das die Rechtfertigung der Arbeit ergibt. Und diese, ich will jetzt bloß ganz kurz daraus sagen, das Papiergeld ist ein Phänomen, das bei uns in der Presse überhaupt und in der Wissenschaft leider auch nicht, abgesehen von einigen amerikanischen Wissenschaftlern, nicht behandelt wird. Wir verlangen alle 2% Zinsen mindestens. Das bedeutet, bis 3%, alle Verdoppelung des Produktes alle 25 bis 34 Jahre. Mit anderen Worten, sowohl unsere Bevölkerung wächst mit 2 bis 3% und wir sind kurz vor den 6 Milliarden in 20 Jahren. Jetzt haben wir schon 10 Milliarden, glaube ich. Wir wissen nicht, wie wir die ernähren sollen. Die Erde trägt es nicht mehr. Und da frage ich mich, welche Klimakultur ist darauf anwendbar? Ich habe darüber ein Buch geschrieben, das liegt auch hier bei Ihnen in der Bibliothek, aber keiner liest es. Ich kenne auch von Weizsäcker ganz gut. Die Frage ist, was ist das Stimulantia, die Aggressivität und die Gier nach etwas anderem? Die Inder waren in der Philosophie wie auch in der Medizin uns weit überlegen. Die Chinesen sowieso. Die hatten schon im 12. Jahrhundert Splitterbomben und Raketen. Also wir stehen jetzt fassungslos vor den 1,3 Milliarden Chinesen und 1,2 Milliarden Indern und wissen nicht, wie wir es machen sollen. Und schimpfen über den Raubbau an der Natur und die Hungersnöte und sagen, das wäre die Industrie. Die Industrie ist das nur ein Resultat aus dem unterschiedlichen philosophischen Ansatz, das wir nicht tun. Wirtschaftswachstum und Menschenwürde.
Hier hinten ist der Kollege, der schon länger dran ist. Bitte schön. Und dann geben wir Harald Welzer das Finale.
Ich habe noch ganz aufmerksam das Bild vor Augen, wo Sie die drei Nachrichten aus der Frankfurter Allgemeinen zitierten. Und da frage ich mich, wie gehen wir mit Aufmerksamkeit um? Manche nennen Aufmerksamkeit auch eine knappe Ressource. Wie gehe ich mit meiner eigenen Aufmerksamkeit um? Und werden meine eigenen Filter nicht mittlerweile regelrecht zugekleistert von Nachrichten, die alle mehr oder weniger vollkommen irrelevant sind? Und kann das ein Grund sein für fehlendes politisches Bewusstsein, was Sie nannten, dass Sie seit 1989 eine Kultur des Rückzugs ins Private beobachteten? Ich fragte ja vorhin, wie können Menschen sich einmischen, wie werden sie wach? Und ich behaupte, ich habe jetzt anhand Ihrer Ausführungen eine Antwort gefunden. Man muss aufpassen, dass man sich nicht selber zukleistert mit diesen irrelevanten Informationen. Nur die Frage ist, bei dem Hinweis, es sollte keine Broschüren mehr geben, aber man sollte es überdenken, wie kritisch sollte man mit Schriftlichkeit umgehen? Denn als Mensch, der Lesen und Schreiben gelernt hat, zumindest im Deutschen, bin ich dessen halbwegs mächtig, ist Schriftlichkeit für mich eine Informationsquelle. Und da das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, das Dringende von dem weniger Dringenden, ist eine Aufgabe, die ich nur als halbwegs wacher Mensch auf die Reihe kriege. Und vielleicht nicht mal dann.
Jetzt haben wir da hinten noch jemanden, damit Sie kein Wagengeschwür kriegen. Bitte schön.
Mir ist im Laufe der Diskussion noch ein Gedanke gekommen zum Thema Selbstwirklichkeit. Wirksamkeit. Ich glaube, wir haben den Moment der Unwirksamkeit schon überschritten und sind in die Phase der Kinomentalität gekommen. Also wo man Katastrophenfilme anschaut und aus der Zuschauerperspektive die Klimakatastrophe sozusagen miterleben kann. Und ich denke mal, dass bei der Debatte darüber, was wir praktisch machen können, da ein ganz großer Widerstand auf uns zukommen könnte, weil diese Kinomentalität sich immer mehr ausbreitet.
Ja, ich versuche mal die Dinge ein bisschen zusammen zu kommentieren. Also ich glaube ja nicht, dass es so einfach ist, also mit der Kinomentalität oder den Aufmerksamkeiten und so weiter. Das läuft eigentlich wieder auf den Punkt hinaus, dass man ja Teil des Problems ist, das man pausenlos zu beschreiben versucht. Und was das Kino angeht oder bestimmte andere Formen von Alltagskommunikation, da bin ich ja eher der Auffassung, die werden in ihrem Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Weil man davon ausgeht, dass es sozusagen Qualität, Kommunikation und B und C und D gibt. Der Fehler, wenn ich vorhin gesagt habe, wir setzen viel zu sehr auf die Broschüren und die kognitiven Medien und die Information, besteht ja wirklich darin zu glauben, dass man damit schon sehr viel verändern würde. Man muss, glaube ich, ganz klar sehen, dass das Allermeiste von dem, was für uns Orientierung stiftet, also wie ist die Welt, wie sind Kausalitäten oder wie erklärt man sich dies und jenes, wie funktioniert das Ganze, was ist normal, was ist anormal, was ist selbstverständlich, was ist abweichend. Dieses ganze Universum, in dem man sich bewegt, was orientierungsstiftend ist, liegt jenseits dessen, was man normal als Information überhaupt anerkennen und begreifen würde. Unsere Lebenswelt, das heißt auch, das Universum unserer Orientierung ist ja immer schon da und wird ja gestiftet durch das, was da ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass jede Autobahn, jeder Parkplatz, jedes Autohaus unsere Vorstellung über Welt viel stärker bestimmt als ein kritisches Buch über Autos. Ja, weil das schon da ist. Ein bestimmtes Verkehrssystem strukturiert nicht nur eine Außenwelt, sondern es strukturiert auch eine Innenwelt. Eine bestimmte Form der Sinnproduktion durch Konsumieren produziert nicht nur ein bestimmtes Warenverhältnis, sondern es produziert auch ein bestimmtes Innenverhältnis. Das sind ja genau diese Themen. Und die Frage, die wir wirklich haben, die ich habe, ist, inwieweit kann man diese ganzen, wenn man, ich versuche es mal in ein Bild zu fassen, wir versuchen ja über kritische Kommunikation eine Gegengeschichte zum Gegebenen zu erzählen. Wenn man will, dass Kopenhagen gelingt, versucht man eine Gegengeschichte gegen all die Bösen, die wollen, dass Kopenhagen nicht gelingt, zu erzählen. Wenn wir über die Green Technologies etwas erzählen, dann versuchen wir eine Gegengeschichte gegen das vorhandene industrielle Paradigma zu erzählen. Wenn wir über das gute Leben sprechen, versuchen wir eine Gegengeschichte zu dem Gegebenen zu erzählen. Wir setzen aber diese Geschichte immer nur auf der Ebene sozusagen des Erzählens, der Kognition an und kapieren überhaupt nicht, dass eben, wie gesagt, jede Infrastruktur, jedes Autohaus, jedes Produkt uns immer schon eine Gegengeschichte ganz materiell erzählt. Und insofern würde ich sagen, das Kino ist auch noch eine ziemlich hoch angesiedelte Ebene, auf der Ebene des Bewusstseins, genauso wie irgendwie Gedichte oder Lieder oder sonst was. Ich glaube, wenn man Wirklichkeit verändern will in einem mittelfristig überlebensfähigen Sinne, muss man die Geschichten, die Gegengeschichten, die man erzählt, viel, viel tiefer ansetzen. Das muss in die Formate, das muss in die Produkte übersetzt werden. Ja? Deshalb meine Polemik gegen die Broschüren. Ich finde manchmal Broschüren auch ganz okay, aber sozusagen dieser Fetisch Information, der greift überhaupt nicht in das ein, was Lebenswelt immer schon ausmacht und bildet und immer als Dasein das schon sozusagen so wahnsinnig stark macht. Das ist der Punkt. Und jetzt kommt der interessante Fall. Sie haben ja nach dem Wachwerden gefragt, wie wird man denn überhaupt wach? Ich glaube, manchmal einfach, indem man, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, indem man sich wundert. Ich habe ich bin der letzte Leser des wunderbaren Buches, was Wolfgang Sachs mal über die Liebe zum Automobil geschrieben hat. Also der letzte Leser deswegen, weil das lange vergriffen ist und ich das antiquarisch mir besorgt habe und er sich gefreut hat, dass es Menschen gibt, die das noch lesen. Und mir ist bei dem Lesen dieses Buches klar geworden, in welcher Weise eine eigentlich nur technologische Innovation eine komplette Lebenswelt durchstrukturiert, die aber schon da ist, bevor ich geboren worden bin. Das heißt, die meine Befindlichkeit in der Welt, meine Annahmen darüber, wie Welt ist, immer schon bestimmt hat. Ja? Und wenn man das mal geschnallt hat, dass das alles, was uns schon immer erzählt, ja gar nicht etwas ist, was einfach nur da ist, sondern weil es aufgrund von bestimmten Bedingungen geschaffen worden ist, dann fängt man an, sich zu wundern. Und wundern ist zum Beispiel unglaublich produktiver Modus. Man kann, seit ich mir über Autos Gedanken mache und neulich auch mal meine Autobiografie verfasst habe, das heißt meine Kontakte zu Autos und sonst was, finde ich Autos komplett absurd. Ja? Ich kann manchmal Situationen erleben, wo ich das total bescheuert finde, dass ich an der Straße und dann fahren diese ganzen Fahrbahnbehausungen an mir vorbei, ja, stundenlang, bis so eine Ampel dann mal umspringt und diese Ampel mir sagt, du kannst jetzt die Straße überqueren. Das ist ja alles kompletter Irrsinn, wenn man sich das mal genau zu Gemüte führt. Und dieser Modus des Wunderns, der ist dann wirklich produktiv, wenn man sofort in dem Augenblick merkt, das muss ja überhaupt nicht so sein. Das ist ja totaler... Hat angefangen mit Lesen. Ich bin ja auch nicht gegens Lesen, grundsätzlich. Ich meine nur, Lesen alleine reißt es nicht raus. In diesem Sinne, guten Abend.
Danke, Herr Reilt. Vielen Dank. Ich hoffe, viele von Ihnen im nächsten Jahr wieder zu sehen. Es gibt jetzt noch kein Datum, aber Sie werden die Augen aufhalten, wann es hier in diesem Saale wieder Vordenken gibt. Jetzt gibt es unten Brezen und Wein, wenn Sie die Treppe runtergehen. Rechts steht das bereit. Wäre schön, wenn Sie sich noch auf einen kleinen Plausch einfinden würden. Dankeschön.